Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Annette Riedel.
Einen schönen guten Tag wünsche ich. Wir wollen in dieser Sendung etwas diskutieren, was vielleicht angesichts des aktuellen menschlichen Leids in der Ukraine fast schon frivol ist, aber eben doch wichtig, nämlich die ökonomische Zukunft des Landes, wenn die Waffen wieder schweigen. Dazu begrüße ich Professor Heiko Pleines. Er ist stellvertretender Direktor der Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen, leitet dort die Abteilung Politik und Wirtschaft. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
Herr Pleines, vorige Woche hat die Ukraine nun auch offiziell die EU-Mitgliedschaft beantragt. Es war auch Thema beim informellen Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs, jetzt gestern und vorgestern in Versailles. Die EU-Verträge sehen einen Blitzbeitritt nicht vor. Und man muss schon zugeben, dass eigentlich die Ukraine durch diesen Krieg und wegen des Krieges vielleicht weiter davon entfernt ist als zuvor, die Kriterien für einen Beitritt auch zu erfüllen, also sowohl wirtschaftlich als auch politisch. Uneigentlich ist es aber vielleicht doch geboten, diesen meist jahrelang dauernden Beitrittsprozess abzukürzen?
Also das ist halt die Frage, was für ein Zeichen man setzen will. Und der Blitzbeitritt, das war der Fall Finnlands, das hat 3 Jahre gedauert. Und das Tragische ist natürlich, dass im Zweifelsfall in 3 Jahren die Ukraine, wie sie jetzt den Beitritt beantragt hat, gar nicht mehr existiert. Letztendlich geht es in der EU ja vorrangig um Wirtschaftsfragen und das kann nur funktionieren, wenn die entsprechenden Regelungen dann auch von allen Mitgliedsländern erfüllt werden. Und da führt eigentlich kein Weg drumherum.
Sie haben Finnland das Beispiel schon genannt, aber auch die Beitritte der osteuropäischen Staaten nach dem Fall des Eisernen Vorhangs, also beispielsweise Rumäniens, Bulgariens, die waren ja doch in erster Linie politisch gewollt und eigentlich wirtschaftlich fast übereilt.
Das ist dann natürlich schon eine Frage, wie man das einschätzt. Und bei Rumänien und Bulgarien war es ja gerade das Thema Korruption, wo man gesagt hat, okay, wenn dort die Regeln auf dem Papier gelten, ist nicht garantiert, dass die auch in der Wirklichkeit gelten. Und das ist sozusagen das Restrisiko. Deswegen gab es ja da auch entsprechende Klauseln. Aber grundsätzlich erwartet die EU halt schon, dass die Vorgaben erfüllt sind. Ein anderer Aspekt, der vielleicht auch nicht irrelevant ist, wenn es eben um sozusagen die EU-Finanzen und Beihilfen geht, ist natürlich auch, dass man sich die Größe der Beitrittsländer sozusagen verdeutlicht. Also die Ukraine ist von ihrer Fläche her der größte Staat in Europa, wenn man Russland rausnimmt, also größer als Frankreich oder Spanien. Von der Einwohnerzahl mit 44 Millionen halb so viel wie Deutschland ungefähr. Aber wenn man sich die Wirtschaftsleistung anschaut, also das Bruttoinlandsprodukt in Euro umrechnet, dann entspricht das ungefähr Rheinland-Pfalz. Das heißt, sozusagen wirtschaftlich betrachtet, haben wir es hier eher mit einem kleinen Land zu tun.
Jetzt haben Sie eben schon gesagt, Herr Pleines, dass die Ukraine, die jetzt den Antrag gestellt hat auf EU-Mitgliedschaft, wahrscheinlich gar nicht die Ukraine sein wird, die dann irgendwann vielleicht beitreten wird. So eine Art Rumpf-Ukraine möglicherweise.
Also wie die Ukraine in Zukunft aussehen wird, das wissen wir nicht, können wir auch nicht wissen.
Aber sie kann nur als souveräner Staat auf alle Fälle beitreten, das ist mal klar.
Ja, genau, sie muss ein souveräner Staat sein. Sie muss auch so weit von Russland unabhängig sein, dass sozusagen das möglich ist. Und wenn sozusagen nicht die ganze Ukraine als souveräner Staat existiert, sondern Russland seine Forderungen, die sie jetzt sozusagen öffentlich sagen, umsetzt, also einen Teil der Ukraine sich quasi einverleibt, und dann ist natürlich die Frage, wie weit die restliche Ukraine lebensfähig ist. Das erste wäre Kriegszerstörung, wäre auch die Frage, wie friedlich dann die Beziehung zu Russland ist. Wenn wir jetzt an die Ostukraine denken, da ist auch in den letzten Jahren immer geschossen worden. Es wird Flüchtlinge geben. Und die andere Frage ist natürlich, inwieweit die Ukraine funktionieren kann, wenn sie nochmal einen Teil ihres Territoriums verliert. Also zum Beispiel was Leitungsnetze betrifft. Wenn jetzt Russland die Atomkraftwerke erobert, stellt sich die Frage, wo bekommt dann die Ukraine Strom her, wenn Russland diese Gebiete behält? Oder wie ist das mit den Erdgasleitungen oder mit den Häfen, die sehr wichtig sind zum Beispiel für die Agrarexporte? Umgekehrt muss man aber auch sagen, das zentrale Kriterium für den Beitritt zur EU ist ja nicht, dass ein Land wirtschaftlich stark ist, sondern dass es in der Wirtschaft die Regeln der EU umsetzt. Eine kleinere Ukraine kann die Regeln der EU im Prinzip genauso gut umsetzen wie eine größere.
Nochmal ganz kurz zurück zum Beitrittsgesuch. Wenn die Ukraine den Kandidatenstatus bekommt, dann bedeutet das mehrerlei. Zum einen bekommt sie dann millionenschwere Anpassungsunterstützung aus Brüssel. Und zum anderen wird Brüssel aber auch noch stärker hingucken, wie das mit den Reformen und den entsprechenden Fortschritten vorangeht. Beides bräuchte die Ukraine jetzt unter den gegebenen Umständen zwingend.
Das Wichtige ist, dass eindeutig klar ist, dass die Ukraine durch das normale Beitrittsverfahren muss. Das heißt, der Antrag wird erst von der Kommission geprüft. Das kann eine ganze Zeit dauern. Dann gibt es den Kandidatenstatus. Da geht es dann eben um die Anpassung der ukrainischen Situation an die EU-Regeln, wenn man so will. Also in sehr, sehr vielen Bereichen, auch sehr detailliert. Und danach erst wird der eigentliche Beitrittsvertrag verhandelt, in einer Vielzahl von Kapiteln. Und erst dann wird über den Beitrittsvertrag abgestimmt. Und da müssen dann alle EU-Mitgliedsländer zustimmen. Das heißt, das ist ein sehr langer Prozess. Und inwieweit die Ukraine jetzt oder in naher Zukunft in der Lage sein wird, sich darum zu kümmern, also ihre Verwaltung, ihre Wirtschaftspolitik auf die EU-Regeln anzupassen, das steht halt in den Sternen, das muss man ganz klar so sagen.
Vor allen Dingen, wenn man mal zurückguckt, es gibt ja ein Assoziierungsabkommen mit der EU, das hat nicht zuletzt die Zivilgesellschaft auf dem Maidan 2014 erkämpft. Hat denn dieses Assoziierungsabkommen mit der EU die Ukraine wirtschaftlich nach vorne gebracht?
Also im Prinzip ja, das kann man ganz klar sagen. Es ist immer schwierig, sozusagen die Wirtschaftsentwicklung zurückzuführen auf einen konkreten Aspekt und sozusagen genau zu isolieren, was ist jetzt der Beitrag des Assoziierungsabkommens. Für die Wirtschaft ist das Assoziierungsabkommen seit 2016 in Kraft. Das heißt, wir haben jetzt Statistiken für 5 Jahre und die zeigen, und das liegt dann schon direkt am Abkommen, dass der Außenhandel mit der EU in der Ukraine um 2/3 gestiegen ist. Wenn wir das für denselben Zeitraum, das Bruttoinlandsprodukt der Ukraine in Euro umrechnen, dann haben wir einen Anstieg von gut 50%. Das heißt, es ist auf jeden Fall eine positive Entwicklung, zu der das Assoziierungsabkommen einen Beitrag geleistet hat.
Und ist dann gleichzeitig der Handel und sind die Wirtschaftsbeziehungen mit Russland zurückgegangen?
Ja, also Russland hat an Bedeutung verloren. Also vor dem Krieg lag der Anteil Russlands am ukrainischen Außenhandel bei 7%, die EU kommt auf fast 50% und selbst China hat einen doppelt so großen Anteil wie Russland. Was ich aber noch sagen wollte, was aus meiner Sicht am Assoziierungsabkommen noch viel wichtiger ist, ist, dass es die Ukraine schon dazu gezwungen hat, nicht nur für ihre Produkte, sondern auch für Produktionsprozesse und die Wirtschaftspolitik einen großen Teil der EU-Standards zu übernehmen. Das heißt, um eben freien Handel mit der EU führen zu können, war die Vorgabe, dass auch alles, was eben unter diesen Freihandel fällt, dann entsprechenden EU-Vorgaben entspricht. Und da ist schon eine Menge passiert.
Nun ist dieses Assoziierungsabkommen ja tatsächlich erklärtermaßen so eine Art Vorbereitung auf einen möglichen Beitritt gewesen. Und da geht es eben nicht nur an die Angleichung, was Wettbewerbsrecht angeht oder Schutz des geistigen Eigentums oder ein Justizwesen, was unabhängig ist, sondern es geht um die Angleichung an EU-Recht über das rein wirtschaftliche hinaus. Und die ist verlaufen in der Ukraine schleppend.
Also das ist natürlich auch kein einfacher Prozess. Und ich glaube, das Kernproblem, das wir dabei haben, ist Korruption, was ja auch beim Beitritt von Bulgarien und Rumänien diskutiert wurde. Es ist eine Sache, dass Gesetze verabschiedet werden und Regeln auf dem Papier stehen. Aber eine andere ist, dass sie in der Praxis umgesetzt werden. Und wenn das durch Korruption umgangen werden kann, dann gibt es natürlich ein Riesenproblem, weil das auch viel schwerer zu überprüfen ist. Wenn man sozusagen von Brüssel aus schauen will, dann sieht man sehr leicht, okay, das Gesetz wurde verabschiedet. Aber wird das dann auch durchgehend und konsequent immer angewandt, ist natürlich viel schwerer festzustellen. Insofern ist Korruption eigentlich das zentrale Thema.
Im Moment hat man viel Respekt für die Ukraine. Man schuldet ihr natürlich Solidarität wegen des militärischen Angriffs auf ihre Souveränität. Aber man darf dabei nicht vergessen, und das ist Ihr Hinweis, dass die Ukraine noch eine ganz erhebliche Strecke zurückzulegen hat, um eine lupenreine Demokratie oder auch ein Rechtsstaat, nur eine soziale Marktwirtschaft zu werden. Da ist Korruption sicher ein Thema, dazu gleich noch mehr. Aber sie hat natürlich insgesamt auch noch immer sehr veraltete Strukturen, eine sehr veraltete Infrastruktur, ganz abgesehen davon, dass davon jetzt große Teile auch zerstört sind.
Ja, also erstmal würde ich sagen, ich kann mir schon vorstellen, dass die Ukraine, wenn sie denn aus dem Krieg sozusagen frei hervorgeht, eine andere Ukraine sein wird als die, die wir vorher hatten. Also nach diesen Erfahrungen werden dort bestimmt andere Reformen möglich sein, als das vorher der Fall war, weil dann, glaube ich, die politische Landschaft auch anders aussehen wird und allen die Dringlichkeit klar ist. Das heißt, da kann ich mir durchaus einen Reformsprung vorstellen. Und zum anderen, klar, die Infrastruktur ist teilweise veraltet, aber wie gesagt, das ist nicht der zentrale Punkt für EU-Beitrittsverhandlungen. Das ist ein Problem für die Wirtschaftsentwicklung. Ich hatte ja schon gesagt, wirtschaftlich ist die Ukraine eher klein, also nicht besonders leistungsfähig, aber das steht per se einem EU-Beitritt ja nicht im Wege. Das ist dann halt die Frage, wie schnell die Ukraine dann wirklich sozusagen das Wohlstandsniveau erreicht, das wir haben.
Ein Problem ist sicherlich für die Wirtschaft die Rolle der Oligarchen, auch in der Ukraine, ja nicht nur in Russland. Wovon reden wir eigentlich immer, wenn wir von Oligarchen reden? Es gibt zum Beispiel Klaus Mangold, Ex-Manager hier in Deutschland und heutiger Honorarkonsul Russlands in Baden-Württemberg. Der sagt, letztendlich sind Oligarchen nichts anderes als ungewöhnlich erfolgreiche Geschäftsleute.
Das ist eine Definitionsfrage. Also ich würde Oligarchen so definieren, dass das ungewöhnlich erfolgreiche Geschäftsleute sind, die über informelle und nicht immer legale Kanäle Einfluss auf die Politik nehmen. Und das ist das, was eigentlich gemeint ist. Das heißt nicht, dass jeder erfolgreiche Unternehmer in der Ukraine oder in Russland das macht, aber Oligarchen werden eigentlich die genannt, die eine enge Verbindung zur Politik haben, die auch viel mit Korruption zu tun hat. Also grob gesagt, wir tauschen die Unterstützung der von uns kontrollierten Medien und unsere Spenden für Wahlkämpfe, die tauschen wir gegen eine Vorzugsbehandlung, wenn der Staat Aufträge vergibt.
Nun ist der aktuelle ukrainische Präsident Zelensky vielleicht nicht Präsident von irgendeinen Oligarchens Gnaden, wie seine meisten Vorgänger oder fast alle. Trotzdem hat er es nicht geschafft, die versprochenen, sehr nötigen Reformen umzusetzen und in dem Maße, wie er es wollte, seit 3 Jahren ist er Präsident, gegen die Korruption vorgehen können. Woran liegt's?
Na, also ich würde sagen, das liegt gar nicht nur an den Oligarchen, sondern das liegt an Korruption. Ich würde gerne einfach 3 Beispiele kurz nennen, die so ein bisschen zeigen, dass Korruption nicht gleich Korruption ist. Korruption meint nicht einfach, wenn ich was will, besteche ich jemanden und kriege das, sondern wenn Korruption weit verbreitet ist, bekommt die einen anderen Charakter. Also mir ist das zum ersten Mal aufgefallen, als ich Umfrageergebnisse gesehen habe. Da wurde gefragt, normale Bürger, stellen Sie sich vor, Sie gehen zu einer Behörde und möchten etwas haben, was Ihnen zusteht, zum Beispiel einen Reisepass. Was machen Sie? In der Ukraine haben 2/3 geantwortet, über 2/3, bestechen. Ja? Und das, obwohl es ihnen zusteht. Also das ist eine ganz andere Erwartungshaltung. Was dann auch für den Beamten bedeutet, er kriegt es auf den Tisch gelegt. Er muss nicht erst fragen, er kriegt es auf den Tisch gelegt und kann es einstecken. Und wenn das nicht einsteckt, werden die Leute nervös, weil sie glauben, sie kriegen ihren Reisepass nicht. Ja, das ist sozusagen der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, da wo viel Bestechung gezahlt wird, da müssen auch die Leute, die diese Jobs haben wollen, die müssen entsprechend bestechen. Also wenn sie in die Zollbehörde wollen, dann bezahlen sie im Zweifelsfall ein Vielfaches ihres Jahresgehalts, um diesen Job zu kriegen. Und dann ist natürlich klar, sie müssen das Geld wieder reinholen. Und das geht nicht durch das magere Gehalt, das geht nur durch die Bestechung. Also da ist ein großes Interesse, dass das so weiter funktioniert. Ja, und dann als drittes Beispiel, als Saakaschwili Gouverneur von Odessa war, hat er versucht, im Hafen von Odessa Korruption zu bekämpfen. Das schien ganz gut zu funktionieren und das Ergebnis war, die Zahl der Schiffe ist deutlich zurückgegangen. Die sind in andere Häfen gegangen und gar nicht alle unbedingt, weil die schmuggeln wollten, sondern einfach auch, weil natürlich es ein einfacher Weg ist, in den Hafen zu kommen. Sie sparen Zeit. Ja, sie bezahlen einmal kurz und dann sind sie drin und ansonsten wird geprüft und es dauert. Das heißt, da gibt es von vielen Seiten Interessen, die sozusagen Korruptionsbekämpfung nicht haben wollen. Und gegen die alle anzugehen und die alle zu überzeugen, ist schwierig, weil natürlich Korruption auch im Geheimen stattfindet und man überhaupt nicht genau weiß, wo sie steckt und wer dann eben nicht korrupt ist. Wenn sie sozusagen die Leute alle auswechseln und die Nächsten machen so weiter, dann hilft das auch nicht weiter. Und insofern waren halt die Fortschritte der Ukraine von vielen Rückschlägen begleitet. Und es ist halt auch immer schwierig, den Fortschritt genau zu messen bei Korruption, nicht? Weil per Definition die halt versteckt ist.
Deutschlandfunk Kultur, wir reden Tacheles mit dem Osteuropa-Experten Heiko Pleines. In der Ukraine standen die Dinge vor Kriegsbeginn zuletzt gar nicht so schlecht. Makroökonomisch betrachtet, Staatsverschuldung ging zurück, Auslandsverschuldung ging zurück, Wirtschaft war wieder gewachsen, nachdem es da schon mal einen Einbruch nach der Annektierung der Krim gegeben hatte. Aber zumindest auch die grobe Richtung beim Reformprozess stimmt, auch wenn es ein schwieriges Kapitel ist, wie Sie eben erklärt haben. Man sagt immer wieder, die Ukraine hätte eigentlich ein enormes Potenzial. 21 der 30 wichtigsten kritischen Rohstoffe finden sich in der Ukraine. Es gibt den fruchtbarsten Boden überhaupt, den man sich vorstellen kann, und zwar viel davon. Ist es dieses Schmiergeldsystem, was alles bremst, was dazu führt, dass dieses Land zwischen Modernität und Rückständigkeit und Aufbruch und Blockade irgendwie festzustecken scheint?
Also so einfach ist es nicht. Das ist natürlich ein Problem, aber wie immer, wenn wir schwere Krisen haben, gibt es viele Ursachen. Nicht? Eine weitere Ursache ist, dass die Industrieanlagen, die Ukraine geerbt hat, halt sehr, sehr veraltet sind und dass man da also Modernisierungsinvestitionen bräuchte, für die das Geld fehlt. Ein weiterer Punkt ist, das muss man auch sagen, die Wirtschaftspolitik. Also das ist ja nicht nur Korruption, sondern es müssen halt auch die Grundlagen geschaffen werden. Nicht? Eine Erfolgsgeschichte, wenn man jetzt auf die Wirtschaftsentwicklung schaut, ist die Landwirtschaft. Das wird ja auch jetzt diskutiert. Die Ukraine ist ein großer Exporteur von Agrarprodukten. Das ist eine Entwicklung der letzten 10 Jahre. Das war vorher nicht so. Ja, und das war vorher deswegen nicht so, weil die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen nicht gestimmt haben, weil die Reformen erst sehr spät kamen. Ein weiterer Punkt ist natürlich, dass die mittelosteuropäischen Länder, die sich positiv entwickelt haben, das sind natürlich vor allen Dingen auch die, die relativ schnell in die EU gekommen sind und die dann natürlich auch von ihrer EU-Mitgliedschaft profitiert haben. Und das hat die Ukraine eben bisher auch nicht.
Getreideexporte, 20% der Exporte des Landes macht Weizen aus beispielsweise. Und da haben wir ja schon auch ein Risiko für die wirtschaftliche Entwicklung ganz besonderen Ausmaßes. Es könnte sein, dass die Ernte komplett ausfällt in diesem Jahr durch diesen Krieg. Und dann geht es gar nicht mehr um die Frage, wie viel man exportieren kann und entsprechend Einkommen hat, sondern die Bevölkerung ernähren kann.
Ja, genau. Also jetzt im Prinzip März, April ist die Aussaatzeit. Wenn jetzt nicht ausgesät wird, kann natürlich nicht geerntet werden.
Und es gibt keinen Sprit, ne, für die Maschinen. Der Sprit wird anderswo gebraucht. Und die Männer, die arbeiten könnten auf den Feldern, die sind auch nicht zu haben im Moment. Die sind im Krieg.
Ja, und dazu kommt halt, dass viel landwirtschaftliche Nutzfläche ist im Süden und da ist auch noch die russische Armee. Wir müssen halt auch immer im Blick haben, die Ukraine, von der wir hier reden, ist natürlich die Ukraine sozusagen vom letzten Jahr. Und wie die Ukraine von morgen aussieht, das wissen wir nicht.
Was hätte das für wirtschaftliche Folgen für die Ukraine von morgen, wenn sie tatsächlich die Gebiete im Südosten, auf die Russland Anspruch erhebt, aufgeben müsste? Denn dort sind Schlüsselindustrien, dort sind die Häfen, über die ein Großteil der Exporte geht, Zugang zum Meer, zum Asowschen oder zum Schwarzen Meer. Das wäre ja eigentlich eine wirtschaftliche Katastrophe für das Land, ganz unabhängig von den Fragen der Souveränität und der emotionalen Beziehung zu dem Teil des Landes.
Ja, ganz klar. Also wenn es um so große Gebiete geht, dann ist es wirtschaftlich wahrscheinlich, also zumindest kurz- und mittelfristig, nicht zu meistern. Nicht? Also es geht kurzfristig um Zerstörung und Flüchtlinge, aber längerfristig geht es halt auch nicht nur um die Industrie, die dort steht, sondern es geht auch um Leitungsnetze. Ja, also kann die Ukraine mit Strom versorgt werden, wenn die größten Stromkraftwerke, die Atomkraftwerke, unter russischer Kontrolle sind? Ja, wie ist das mit den Gasleitungen? Häfen sind natürlich auch ganz wichtig. Also der größte Teil der Agrarexporte geht über die Schwarzmeerhäfen. Das könnte eigentlich nicht funktionieren.
Jetzt haben die Staats- und Regierungschefs der EU bei ihrem informellen Gipfel diese Woche auch über Wege diskutiert, wie sich die Abhängigkeit von russischen Gas-, Öl- und Kohleimporten beenden lässt. Plan ist, dass man die russischen Gasimporte zumindest innerhalb von einem Jahr um 2/3 reduzieren will. Was bedeutete denn das für die Ukraine? Denn die kauft indirekt ja auch Gas von Russland auf Umwegen über den Westen zum einen und zum anderen kassiert sie bisher noch wichtige Transitgebühren für russisches Gas.
Ja, also die Transitgebühren, die kann man mittlerweile vernachlässigen. Der russische Transit ist so weit zurückgegangen, dass, gut, es ist Geld, klar, aber es ist jetzt nicht spielentscheidend. Entscheidender wäre für die Ukraine eher, dass wenn der Gaspreis in der EU steigt, was ja jetzt schon passiert und dann noch zu erwarten ist, dass die Ukraine natürlich denselben Preis zahlen muss. Und da, wie gesagt, das Land wirtschaftlich nicht so stark ist, ist das natürlich eine große Belastung.
Und wenn man dann hört, dass schon jetzt 10 Milliarden oder mehr Schäden entstanden sind an der Infrastruktur, aber es sind ja auch Wohnhäuser zerstört, Krankenhäuser, Fabriken, Industriebetriebe, nicht zuletzt die Energieinfrastruktur, Sie sprachen das schon an, dann fragt man sich doch wirklich, wie das Land den Wiederaufbau, auch wenn der Infrastrukturminister sagt, das geht innerhalb von 2 Jahren, aber wie es diesen Wiederaufbau finanzieren will.
Naja, mit Krediten. Also das ist ja jetzt auch schon in der Diskussion. Also die Weltbank, der IWF, die Europäische Bank für Entwicklung und Wiederaufbau, die können natürlich alle Kredite geben. Problem bei Krediten, das wird hier oft verwechselt mit Geschenken. Kredite müssen zurückgezahlt werden. Das ist dann langfristig eine Belastung. Der Krieg geht weiter. Die Frage ist, wie viel da noch zerstört wird. Und das wird natürlich eine große Belastung.
Zuletzt hatten ja auch deutsche Unternehmen zunehmend Geschäftsverbindungen mit der Ukraine, nicht zuletzt auch wegen der Konflikte mit China. Denn es hat sich herausgestellt, dass die Kombination von Fachwissen und von extrem niedrigen Löhnen in der Ukraine durchaus attraktiv ist. Auch das bricht wahrscheinlich mittelfristig, längerfristig erstmal weg.
Wenn die Ukraine jetzt von Russland erobert wird?
Selbst wenn die Ukraine nicht von Russland oder Teile der Ukraine erobert werden, es gibt die Männer in den Betrieben nicht und es kann ja auch nicht normal produziert werden. Also es ist eine große Unsicherheit schon hier und jetzt, die sicherlich deutsche Unternehmen dazu bringen wird, sehr vorsichtig zu sein, die Geschäftsverbindung auszubauen oder sie auch aus der Ukraine wegzuverlagern.
Ja klar, also das haben wir ja schon vorher gesehen. Also vor dem russischen Einmarsch hat ja der ukrainische Präsident Zelensky sich sehr bemüht, sozusagen Panik zu vermeiden unter den ausländischen Investoren, damit die nicht das Land verlassen. Natürlich, wir wissen nicht, wie die Ukraine aussehen wird, wenn der Krieg vorbei ist. Aber wenn es die Ukraine gibt, dann ist natürlich viel von dem, was deutsche Unternehmen machen, vor allen Dingen entweder an billige Arbeitskraft oder an Know-how gekoppelt und verlangt jetzt nicht sozusagen besonders viel Infrastruktur oder große Fabriken. Also was die Ukraine viel hat, ist Schwerindustrie. Das mag zerstört sein, das ist aber für deutsche Investoren jetzt nicht so zentral.
Unsicherheit ist für Investoren bekanntermaßen Gift. Und was man in Deutschland jetzt gerade lernt, namentlich bei der deutschen Autoindustrie, ist, dass die Abhängigkeit von Zulieferungen eben auch aus der Ukraine etwas ist, was ein hohes Geschäftsrisiko mit sich bringt. Also aktuell ist es so, dass einige Werke stillgelegt oder auf Kurzarbeit gehen mussten, VW, BMW, Porsche, weil Kabel in dem Fall die nötigen Teile aus der Ukraine fehlen. Die werden sich doch umorientieren.
Ja, also ich meine, das ist halt im Moment wirklich das Problem für gerade auch deutsche Maschinenbauer, dass die Zuliefererketten an vielen Stellen im Moment haken. Wenn es nicht die Kabel aus der Ukraine sind, dann sind es die Computerchips. Ich glaube, dass da wirklich Bedarf besteht, Zuliefererketten und auch sozusagen Lieferfristen und das Just-in-Time-System zu überdenken. Und da muss man halt abwarten, wie einzelne Unternehmen da reagieren. Da ist jetzt aber die Ukraine im Vergleich zum Beispiel zum Mangel an Computerchips wirklich das kleinere Problem.
Naja, aber das ist am Anfang des Produktionsprozesses. Also Computerchips lassen sich immer noch nachrüsten, aber die Kabel sind sozusagen im Herz eines jeden Wagens bei der E-Mobilität noch mal mehr. Und nicht umsonst werden ja gerade Werke vorübergehend stillgelegt.
Ja klar, nur also ich bin jetzt kein Experte für Technik und Ingenieurwesen, aber ich würde mir doch vorstellen, dass sich für Kabel leichter Ersatz finden lässt als für Computerchips, also dass das schneller geht, weil jetzt im Bereich der Metallindustrie aus der Ukraine keine Hightech-Produkte kommen, das sind keine besonderen Kabel. Nicht? Die kann man schon irgendwo finden, aber einen Computerchip, das sind dann im Zweifelsfall Lieferverzögerungen, da reden wir in Monaten und das würde ich jetzt hier nicht erwarten.
In welchen Grenzen auch immer die Ukraine als souveräner Staat am Ende dieses Krieges existiert, es wird auf alle Fälle zu einem weiteren Verfall der Landeswährung führen. Die Rezession wird schwer sein. Das war schon nach der Krim-Annektierung 2014 eine erhebliche Rezession. Die Inflation liegt jetzt schon bei 10%. Welches wirtschaftliche Interesse, jenseits vom strategischen und militärischen, aber welches wirtschaftliche Interesse hat eigentlich Russland daran, diese Ukraine zumindest in Teilen einzunehmen?
Also ich bin mir mittlerweile wirklich nicht mehr sicher, wie rational das russische Interesse ist. Und ich glaube nicht, dass es vorrangig um Wirtschaft als solche geht oder um konkrete Wirtschaftsinteressen. Die können ja auch stattfinden. Dazu muss man ein Land nicht erobern. Ja, da gibt es ja Handel. Das ist ja nicht das Problem. Ich glaube, es geht Russland wirklich darum, so ein Stück weit die alte Sowjetunion wiederherzustellen. Und das bedeutet halt Integration. Und da ist Wirtschaft eine Komponente, die dazugehört, aber quasi als Selbstzweck für ein russisches Imperium oder wie auch immer man das nennen will, aber nicht so sehr aufgrund konkreter Wirtschaftsinteressen, die man dann realisieren will.
Jetzt leidet die Ukraine heftig unter der gegebenen Situation. Inwieweit kommt noch obendrauf zu der Zerstörung, die der Krieg mit sich bringt, dass sie auch indirekt von den Sanktionen gegen Russland betroffen sind? Oder ist das nicht der Fall?
Also ich glaube, das ist jetzt wirklich nicht der Punkt. Also die Ukraine verlangt ja auch schärfere Sanktionen. Im Moment kämpft die Ukraine ums Überleben. Und die Hoffnung ist halt, je größer der Druck auf Russland wird durch Sanktionen, je mehr ist Russland dann vielleicht doch bereit, sich das nochmal zu überlegen. Also im Wesentlichen halt die russische Führung um Putin. Das heißt, wenn der Druck zu groß wird, ist die ukrainische Hoffnung, dann hat sie eine Überlebenschance. Ansonsten müssen wir uns nichts vormachen, ist die Ukraine weg. Darum geht es. Und da können dann aus ukrainischer Sicht die Sanktionen nicht hart genug sein, damit sie dann vielleicht doch in Russland wirken. Vielleicht noch ganz kurz zu der Frage, wie es wirtschaftlich weitergeht, die Sie gerade angesprochen hatten. Falls die Ukraine überlebt und weiter existiert, dann gibt es natürlich häufig sozusagen so einen Wiederaufbauboom. Ja, also wenn dann alles wieder aufgebaut werden muss, führt das ja zu Wirtschaftswachstum. Wir hatten in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg das Wirtschaftswunder. Ja, also sowas Ähnliches.
Aber wir hatten auch einen Marshallplan, das darf man auch nicht vergessen.
Ja, genau, sowas Ähnliches müsste dann die EU auch auflegen. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, dass die ukrainische Wirtschaft vor dem Krieg so groß war wie die Wirtschaft von Rheinland-Pfalz. Sozusagen da einen Marshallplan aufzulegen, würde die EU nicht überfordern.
Gleichzeitig muss die EU sich auch Gedanken machen, wie sie mit Moldau, wie sie mit Georgien umgeht. Denn auch diese beiden Länder haben beantragt, dass sie der EU beitreten wollen. Auch die sind keine kleinen Länder, zumindest Georgien nicht. Auch die sind wirtschaftlich nicht stark. Und man wird sich schon sehr gut überlegen müssen, ob man sagt, okay, es braucht erst einen Krieg, damit wir eure Beitrittsanträge wirklich ernst nehmen. Wenn man Moldau und Georgien erstmal wieder ein Stück in die zweite Reihe schiebt, auf der anderen Seite alles auf einmal, das schafft die EU auch nicht.
Also beide Länder, Moldau und Georgien, haben jeweils ungefähr so viel Einwohner wie Berlin. Ja? Und deren Wirtschaft, wenn man sie in Euro umrechnet, ist die Hälfte von Bremen. Ja, das heißt, das sind in dem Sinne wirklich kleine Länder. Da geht es ja nicht so sehr um die Fläche und auch flächenmäßig sind die nicht so groß. Das heißt, das würde so gesehen nicht weiter auffallen. Das Problem, was die EU, glaube ich, eher hat, ist, dass es natürlich noch andere Kandidaten auf den EU-Beitritt gibt und dass die EU sich halt an ihre eigenen Regeln halten muss.
Im Westbalkan meinen Sie jetzt?
Ja. Und dass die EU eben nicht den Eindruck vermitteln kann oder möchte, wenn sozusagen eine Notlage da ist, dann sind alle Regeln egal. Das wird die EU so nicht machen und dementsprechend kommt dann eben dieser langwierige Prozess und das wird dann auch für Moldau und Georgien gelten.
Was bedeutet all das eigentlich für die Eurasische Wirtschaftsunion Putins? Also die Ukraine hatte sich ja seinerzeit dagegen entschieden, dieser beizutreten und die wird natürlich durch solche Entwicklungen, wenn sie denn so kämen, wie Sie sie eben skizziert haben, nicht stärker.
Ja, also die haben halt ihre Mitglieder. Ich glaube, das zentrale Problem für die Eurasische Wirtschaftsunion sind die Sanktionen gegen Russland. Weil Russland ist in dieser Union das absolute Schwergewicht Und wenn Russland jetzt von der Weltwirtschaft abgeschnitten wird, dann werden natürlich all die Länder darunter leiden, die eben über diese Eurasische Wirtschaftsunion ihre eigene Wirtschaft mit der russischen verknüpft haben.
Professor Heike Pleines, ich danke Ihnen vielmals für dieses Gespräch.
Ich danke auch.